Guten Morgen miteinander. Auch meinerseits herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ja, wir merken es, wir sind so in der Sommerferienzeit inne. Alles wird jetzt ein bisschen ruhiger und still. Und ich hoffe, heute Morgen nicht ganz still. Ich bin gebeten worden, auf Schriftdeutsch zu predigen. Herzlich willkommen auch den Gästen aus Deutschland. Das Thema heute Morgen, pst, seid still. In einem Gottesdienst wahrscheinlich nicht so das Problem. Im Psalm 46, wir haben es auch vorhin gehört aus dem 62. Psalm, seid still. Und wir werden so oft aufgefordert in der Bibel, stille zu werden und hier erkennt, dass ich Gott bin. Das ist gemeint mit diesem stille Werden. Sei still, ist für uns klar. Wir haben es gelernt in der Schule und ich hoffe eben nicht gerade so. Das wäre dann ganz still. Das kann ja auch in einem Gottesdienst so sein, dass man dann ganz still wird. Dann habe ich heute etwas mitgenommen, das sei still, ist für uns klar. Beim Zahnarzt halten wir uns besser still. Sonst kommt das nicht gut heraus. Und beim Coiffeur auch. Da sollen wir stille halten. Und im Operationssaal, da werden wir stillgelegt. Weil das ganz wichtig ist. Und wenn wir tanken gehen, dann wird das nicht während der Fahrt gemacht, sondern wenn wir eben dann stillhalten, das Auto stillsteht und dann können wir tanken. Es gibt bestimmte Momente, wo wir es wissen, da ist Stillhalten gefragt. Nun, vor vielen, vielen Jahren machte ich ein Sommerpraktikum in Nordrhein-Westfalen in einer russlandsdeutschen Gemeinde. Von meiner Ausbildung her war so ein Sommerpraktikum 3 Monate angesagt und ich habe dort begonnen und so nach einem Monat habe ich mit dem Verantwortlichen der Gemeinde gesprochen, habe gesagt, weißt du, ich habe einfach zu wenige Aufgaben. Das ist so, ich weiß nicht, das sind so wenige Aufgaben und ich möchte eigentlich gerne mehr machen. Eigentlich müsste ein Praktikumgeber sagen, ja klar, wir haben dir schon Aufgaben, aber nein, wir geben dir nicht mehr Aufgaben. Dann habe ich eine Aufgabe gekriegt, die wollte ich nicht. 2 Stunden pro Tag stille Zeit. Einfach Stille mit Gott zu verbringen, Gebet, Bibel lesen. Und für mich war das in dem Moment einfach mal, boah, was? Okay, wie soll ich das füllen? Also für mich war das Stress pur. Das war dann wirklich Arbeit zuerst einmal, bis ich dann eben eine neue Dimension dieser Stille und ein neues Befüllen dieser Stille auch finden konnte. Das ist nicht einfach gemeint. Ich muss jetzt einfach eine Stunde lang beten und eine Stunde lang einfach Bibel lesen und das irgendwie mich füllen, sondern ich habe dann gelernt, Gebetsspaziergänge zu machen, einen Text zu lesen, dann wieder über bestimmte Anliegen zu beten, auch mal einfach stilles Hören während den Gebetsspaziergängen. Ich habe da so richtige Gebetsspaziergänge gemacht und sehr vieles daraus gelernt. Seid still. Gott will, da bin ich überzeugt, dass wir in einer herausfordernden und lauten Welt still werden. Dass wir zur Stille kommen und zwar nicht, um uns eben zu strafen, sondern mit Gutem zu segnen. Mit Gutem meine ich mit Kraft, wir werden das noch sehen, mit Freude, vor allem mit einem tiefen Frieden und mit Liebe. Im Psalm 46, im Zusammenhang eben dieser Psalm, den ich vorhin, wir kommen dann noch auf diesen Vers, seid stille. Es ist eine herausfordernde Zeit. Und immer wenn das kommt, wie wir vorhin von Thomas gehört haben, als das Volk Israel vor dem Roten Meer stand, hinter ihnen die Ägypter, vor ihnen einfach das Meer, Aussichtslosigkeit, steht still. und seht, was der Herr tut. Das ist gemeint. Gott ist für uns eine Zuflucht und Schutz in Zeiten der Not. Schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt und wankt und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wellen brausen und tosen und die Berge erbeben von seiner gewaltigen Kraft. Ja, wir leben in einer unglaublich turbulenten Welt. Völker geraten in Aufruhr, Königreiche wanken, Gott lässt seine Stimme nur einmal erschallen und schon vergeht die ganze Welt. Der allmächtige Herr ist mit uns. Der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Kommt und führt euch vor Augen, welch große Taten der Herr vollbracht hat. Kommt, das ist gemeint in dieser Stille. Kommt, führt euch vor Augen, was der Herr an großen Taten vollbracht hat. Seid still, lasst euren Aufruhr, hört auf, lasst ab. Und erkennt, dass ich allein Gott bin, hoch erhaben über alle Völker, geehrt in aller Welt. Der allmächtige Herr ist bei uns, der Gott Israel ist unser Schutz. Seid still. Dieses Wort ist nicht einfach gemeint, kein Wort sagen, sondern es meint etwas Tieferes. In der Bedeutung her heißt es aufhören, innehalten. Loslassen, eigentlich der Begriff kommt, hey, die Hand von etwas lösen. Und ich würde sagen, das ist fast wie bei einem Hund, der sich in einen Ast oder in einen Knochen verbissen hat und dem willst du diesen Knochen wegnehmen, aber er ist, oder kannst du ihn fast noch hochheben, den Hund mit dem Knochen oder mit dem Ast. Und manchmal sind wir so verbissen, ihm selber machen wollen. Und Gott sagt, hey, lasst los. Lasst mich machen. Um das geht es. Gibt's ganze Reihe von Bibeltexten. Der Herr wird für euch streiten. Ihr werdet stille sein. Das ist dieser Text, der Thomas vorhin gelesen hat. Tretet nur still hin. Seht und steht still. Seht die Hilfe des Herrn. Immer sind es herausfordernde Zeiten. Immer sind es eigentlich Krisenzeiten. Überlass dem Herrn die Führung deiner Lebenswege. Da geht es um Unrecht. Dass der Psalmschreiber beschreibt. Mir geschieht Unrecht. Und der Psalmschreiber schreibt, überlass dem Herrn die Führung deiner Lebenswege und vertraue ihm. Er wird es richtig machen. Sei still in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Sei stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung, meine Hilfe, mein Schutz. Oder in Jesaja 30, Vers 15. Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, würde euch geholfen. Durch Stille sein und Vertrauen würdet ihr stark sein. Und wir merken schon, würde. Aber ihr wollt nicht. Okay, wir haben es in der Hand. Wir haben eine umkämpfte, eine bedrohte Stille. Das ist tatsächlich so in unserer Zeit. Diese Stille ist unglaublich bedroht. Am Arbeitsplatz immer mehr wird verlangt. Man sollte ständig präsent sein. Immer weniger Mitarbeiter sollten immer mehr erledigen. Und dann kommt natürlich diese Herausforderung zwischen Eltern sein und Job und Geld verdienen und in dieser Hektik. Und diese laute Welt, in der wir leben, immer mehr Leute leben auf engerem Raum. Und dieses Laute, dieses Hektische in den Städten, ich gehe fast drauf. Und dann haben wir natürlich den ganzen Bereich von Social Media, Internet, das uns so sehr in Beschlag nimmt. Wir haben Fernsehen, wir haben hunderte von Sendern und Angeboten und werden beworben. Wir werden zwar aufgefordert, nicht zu missionieren, aber haben vergessen, dass wir laufend missioniert werden. Von Angeboten aus dieser Welt hin im Fernsehen, schaut diesen Match, schaut das an, schaut jenes an. Und natürlich, wir werden missioniert. Wie toll wir es haben in der Schweiz, jetzt in den Ferien. Wo sind Events? Was können wir machen? Wie können wir die Freizeit, die Ferienzeit irgendwie gut nutzen? Jazz in Luzern? Gruppenevents? Jassen? Racing? Oder einfach wandern und dann wo und wie anstrengend soll es denn sein? Hey, wir haben so viele Angebote, wir werden gefüllt. Und genau das ist die umkämpfte, die bedrohte Stille, die Tyrannei der Benachrichtigung. Im Schnitt werden wir alle 47 Sekunden, hat man festgestellt, irgend mit einer Benachrichtigung unterbrochen. Durchschnittlich alle 47 Sekunden, das kommt etwa hin, wenn wir das integriert haben, auch dass wir News und E-Mails und WhatsApp und Trema und was gibt's noch, Signal und so, und dann kommt immer noch von der Gemeinde auch hin und wieder was und dann wird unsere Stille unterbrochen. Angst vor sich selber. Wir haben viele ungeklärte Fragen, viele Nöte, viele Probleme und viele Schmerzen und Schuld, die wir mit uns herumtragen. Und letztendlich ist die Flucht, ist es eine Flucht in den Lärm, in die Aktivität, weil wir in der Stille uns selbst begegnen und das von vielen nicht mehr ausgehalten wird. Die Kultur natürlich der Produktivität, und ich sage nicht nur der Produktivität, sondern auch des Gesehenwerdens. Man will wahrgenommen werden, sichtbar sein. Und wer nichts tut oder zu wenig tut, ist faul. Und die Identität, die wir haben, hängt von unserer Leistung, von unserer Aktivität, von unserer gefüllten Agenda ab. Und die Reizüberflutung, das ist nicht nur die Reizüberflutung gemeint, sondern auch die Informationsüberflutung, dass unser Nervensystem chronisch überstimuliert ist. Letzte Woche war ich in einem Einkaufsladen, einem größeren, und dann kam, da wirst du ja sowieso schon mal beständig irgendwie mit Infos und natürlich Musik berieselt. Und dann kommt so ein 10-jähriger Junge und ich höre, der trägt Musik mit sich, aber ich sehe, er singt selber nicht. Nein, er hat im Rucksack hinten eine Box gehabt mit Musik im Laden und ich spiele da laut, während er da sich sein Gocki und Zeugs, ein ganz cooler Junge. Und das ist die Dauerberieselung, das ist diese Reizüberflutung. Musik sogar im Lift, Bildschirm in den Restaurants, Podcasts beim Joggen, ständig Musik und so weiter. Sind wir das nicht gewöhnt? Ja, wir haben uns daran gewöhnt, das ist das Problem. Aber das ist zerstörerisch, das ist schädlich. Ist uns das bewusst? Es gibt gewaltige Auswirkungen und die sind absolut schädlich, die von dieser Stillelosigkeit. Einerseits auf den Körper, diese Hektik, der Lärm, die Reizüberflutung aktivieren das sympathische Nervensystem. Und der Körper sendet ständig Cortisol und Adrenalin aus. Das sind ja Hormone, die brauchen wir. Aber sie sind schädlich, wenn das zum Dauerzustand wird. Wenn ständig der Körper das ausschütten muss. Und zwar, was hat das zur Folge? Sie sind ja zuständig, diese Hormone, dass wir eben auch zur Ruhe kommen, Schlafstörungen, geschwächtes Immunsystem, das chronische Ausschütten von Cortisol unterdrückt die Immunantwort, die eben für die Gesundheit des Körpers eigentlich für ein gesundes Gleichgewicht verantwortlich wäre. Und dann das Gedächtniszentrum. Und das hat mich tatsächlich dann erschreckt. Der Hippocampus schrumpft. Man hat das festgestellt. 2 Stunden Ruhe am Tag, Stille am Tag, würde das Gegenteil bewirken, dass sich wieder Nervenzellen bilden. Körperliche Symptome, das sind eben dann diese Alarmsignale. Es gibt dann Alarmsignale, wenn das so ist, dass wir in dieser Stillelosigkeit der Körper, die Seele dann bestimmte Signale sendet und der Körper in eine anhaltende Erschöpfung hineinkommt oder Burnout, Muskelverspannung, besonders Nacken und Schultern, Kopfschmerzen, Migräne und Verdauungsprobleme, weil der Darm reagiert nämlich hochsensibel auf Stress oder chronische Entzündungen. Wenn David sagt, meine Kraft verdorrt wie eine Scherbe, dann ist dort ein seelisches Problem gemeint. ein unverarbeitetes seelisches Problem, eine Schuld in diesem Fall. Das ist, muss nicht immer eine Schuld sein. Aber das führt zu körperlicher Erschöpfung. Das hat eine psychosomatische Auswirkung. Aber noch viel, viel gravierender, und ich beschäftige mich seit etwa 20 Jahren immer wieder damit, und das finde ich jetzt ganz gravierend und wichtig für uns, sind die seelischen, geistlichen Auswirkungen der Stillelosigkeit. Mich beschäftigt nämlich seit vielen Jahren, und ich habe mich wirklich intensiv damit auseinandergesetzt, weshalb gibt es eine so große Dissonanz zwischen Wissen und Handeln. Zwischen Wissen und Handeln. Und es gibt eine gewaltige Dissonanz, auch unter Christen, auch in christlichen Kreisen. Wir wissen unglaublich viel. Und ich glaube, ich bin felsenfest davon überzeugt, wir hätten es gar nicht mehr nötig, so viel noch mehr wissen zu wollen, sondern das Wissen zur Anwendung zu bringen. Das ist das Wissen über die Vergebungs- und Versöhnungsbereitschaft zum Beispiel. Das Wissen über die Wichtigkeit des Gebets. Das Wissen, wir wissen das alles. Wir wissen so vieles. Aber es kommt nicht zur Umsetzung. Und jetzt kommen eben die Neurowissenschaftler und sie haben nachgewiesen, da gibt es wirklich verlässliche Studien, dass das Zentrum für Entscheidung, für Planung und Impulskontrolle, und jetzt hören wir gut hin, für Impulskontrolle, das hat gar noch nichts zu tun mit geistlich oder nicht geistlich, sondern das hat mit dieser Stillelosigkeit zu tun. Wir haben eine chronische Information und Reizüberflutung und unser Gehirn erschöpft dabei. Und das hat Folgen für Seele und Geist. Das Gehirn bleibt im reaktiven Modus stecken. Wir werden oberflächlich. Das Gehirn schaltet auf Durchzug und das ist auch nötig. Wir haben dann eine Gleichwertigkeit aller Reize. Und deshalb ist es gut möglich, dass wir jetzt Tagesschau schauen und die Erdbebenkatastrophe sehen in Venezuela und gleichzeitig problemlos noch ein Sandwich essen können. Und das hat etwas damit zu tun, diese Reizüberflutung, dass wir irgendwie wie abgestumpft, wie unser Gehirn schaltet. Ja, es muss auf Durchzug schalten, weil wir so viele weltweite Informationen laufend bekommen, die uns wahnsinnig machen würden, die uns depressiv machen würden, wenn wir alle mit einem Handlungsimpuls versetzen würden. Und das ist das Problem. Wir haben ein Arbeitsgedächtnis, das wird irgendeinmal, ist das wie ein PC auch, wird irgendwann mal überlastet. Und das haben die Neurowissenschaftler eben herausgefunden. Und das ist hochspannend und wichtig, das zu erkennen. Philosophisch gesehen ist das Gefährlichste, wenn alles gleich laut ist und nichts mehr wichtig. Hören wir gut hin. Wenn alles gleich laut ist, aber nicht alles gleich wichtig ist. Und das ist unser Problem in unserer Informationswelt. Wir haben auf Durchzug geschaltet und die Neurowissenschaftler sagen, ja, dann müsste eine Botschaft, die müsste immer und immer und immer wieder wiederholt werden. Und es müsste eigentlich ein neues System entstehen und das beinhaltet, dass es nicht um weniger Wissen geht, sondern die Hierarchie wiederherzustellen, eine Hierarchie herzustellen. Was ist jetzt wirklich wichtig? Was muss mit einem Handlungsimpuls versehen werden? Und dann geht es halt in einer Gemeinde zum Beispiel nicht nur darum, dass wir wieder neues Wissen anhäufen, dass wir wissen, wer diese Briefe geschrieben hat und die Hintergründe und so. Das ist alles gut und wichtig. Aber es geht doch in erster Linie die Hierarchie, um was geht es jetzt in der Umsetzung? Die Umsetzung, die eine direkte Folge auf unser Zusammenleben hat, in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde und unser Auftrag an die verlorenen Menschen nach außen. Das hat direkte Auswirkungen, auch Konsequenzen in einer unglaublichen Dimension. Gottes Wort ist Wahrheit, ist nicht Information, hat eine Hierarchie, hat einen höheren Stellenwert. Und das geht verloren in diesem ganzen Informationszeitalter. Ja, ich würde gerne fast nur über das sprechen, aber ich muss ja noch auf andere Punkte kommen. Und das führt eben zur seelisch-geistlichen Taubheit, die innere Stimme, das Gewissen wird übertönt, es wird abgestumpft und die Handlungsimpulse bleiben dann plötzlich aus. Und das führt dann zur Dissonanz zwischen dem Handeln eben und dem Tun und dem Wissen. Und ein anderes Problem ist, Lärm und Beschäftigung und Informationen wird plötzlich zum Fluchtweg vor unverarbeiteten Schmerzen. Und das betrifft sowohl Christen wie auch Nichtchristen. Unverarbeiteter Schmerz, ungeklärte Schuldgefühle und vor allem eine Flucht vor existenziellen Fragen. Woher kommen wir? Wozu leben wir? Und wohin gehen wir? Nein, wir wollen uns damit nicht beschäftigen. Wir wollen uns zudröhnen. Vielleicht je nach Typ, mit Unterhaltung, mit Freizeitangeboten, mit Musik, oder eben mit Informationen aus aller Welt. Wenn wir das sehen, das sind die Folgen, das sind die fatalen Folgen dieser Stillelosigkeit. Und dann lesen wir auf diesem Hintergrund, ich bin überzeugt, auf diesem Hintergrund sind die Aufrufe von unserem Schöpfer, der ja auch unser Gehirn gemacht hat, mit einem Verstand geschaffen hat, und er ist auch unser himmlischer Vater für uns Christen, die Stille als Segensangebot. Es ist eine Einladung zur Kraftquelle, zur Orientierung, zur Neuausrichtung, zum Gesegnetwerden und zum Segenwerden. Das sind dieses Angebot. Wollen wir das? Aber wir wollen nicht. Nein, doch, wir wollen. Wir wollen. Stille sein heißt, sich ausrichten auf die Größe und Liebe Gottes, sich neu füllen lassen. Hiob sagt, das vernimm. Er redet zu sich selber, zu sich, und Gott sagt ihm, vernimm, steh still und merke auf die Wunder Gottes. Und dann bekennt er. Er bekommt eine neue Dimension. Vorher hat er sich in der Macherhektik und dann auch ein Stück weit in dieser Ungerechtigkeit, in der er sich befunden hatte, verheddert, kann man sagen. Und dann kommt diese Stille und Gott offenbart ihm seine Größe und fragt ihn, kommt mit Fragen, warst du dabei? Und dann sagt Hiob an dieser Stelle, bisher kannte ich dich nur vom Wissen, vom Hören sagen. Ja, wissen wir genug. Ich bin überzeugt, wir wissen genug. Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, vom Wissen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Wir müssen neu kapieren, was es heißt. Ihr seid einem Herrn ein heiliges, ein auserwähltes, ein ganz besonderes Volk. Das ist Altes Testament, das ist für das Volk Israel. Aber wir wissen genau, was in 1. Petrus 2, Vers 9 steht. Eigentlich 1:1 für die Gemeinde. Ihr seid ein ganz besonderes Volk. Ihr seid die auserwählten Kinder, die Erben der Herrlichkeit. Gott hat den Blutspreis von seinem Sohn bezahlt. Gott wurde arm, damit wir reich würden. Das muss uns neu bewegen, das muss uns neu erfüllen. Und das vor allem klar wird, aus Gnade und nicht durch Werke, damit niemand auf die Idee komme, sich durch irgendetwas zu rühmen. Und in Epheser 3, Paulus, damit ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet werden. Wenn wir Wurzeln schlagen wollen, dann müssen wir stillhalten und gegründet werden, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Das möchte Gott uns wieder neu füllen. Und was bedeutet das? Da kommt ein neuer Friede in uns, eine Freude und Kraft. Und dann steht in 1. Johannes 4, Vers 18, die vollkommene Liebe vertreibt alle Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Das ist diese Werkgerechtigkeit. Was kann ich für mein Heil? Bin ich wirklich gerettet? Kann ich sicher sein? Man bringt uns ständig in die Macherhektik hinein. Das ist nicht von Gott. Wenn ich Jesus Christus als Retter angenommen habe, darf ich zur Ruhe kommen, zu einem Frieden kommen. Das andere, wenn wir ständig Angst haben vor dem Gericht Gottes, das zeigt, dass, und hier steht es, dass die Liebe noch nicht vollkommen durchgebrochen ist. Die sollte sich noch entwickeln. Hören und beten. Wartet, haltet an, steht still. Ich will hören, was der Herr zu sagen hat. Hey, etwa 150 Mal steht in den Mosebüchern, seht und steht still und hört das Wort des Herrn. Und der Herr, der Gott sprach, und der Herr, der sprach durch Mose zum Volk Israel. Und immer wieder lesen wir, und der Herr sprach, und der Herr sprach, und der Herr sprach. Er gibt ihnen 40 Jahre Stille. Nach 400 Jahren Sklavendienst in der Schufterei in Ägypten gibt er ihnen 40 Jahre Stille. Und er weiß, später, wenn sie dann Land einnehmen, Kriege führen und Äcker bebauen, nehmen sie sich dafür für keine Zeit. 40 Jahre einfach Stille. Und Gott, der Herr, sprach. Und Gott, der Herr, sprach. Und er sagt, nehmt euch diese Worte zu Herzen. Brütet darüber. Meditiert darüber. Kaut sie durch. Denn diese Anweisungen sind nicht leere Informationen. Sie sind euer Leben. Sie bestimmen euer Leben durch und durch. Sie haben Einfluss. Eben nicht nur Informationen, sondern Wahrheit und Leben, und das verlangt nach Antwort. Stille sein heißt Annehmen von schwierigen Lebenswegen. Interessant, Psalm 131 braucht das Bild einer stillenden Mutter, die ihr Baby bei sich hat und stillt, es schreit und schreit, und dann nimmt sie es an die Brust und stillt es. Und dann sagt hier der Psalmschreiber, ja, ich ließ meine Seele still und ruhig werden, wie ein Baby bei seiner Mutter. Das ist das Bild. Und natürlich die stärkende Gnade, die damit verbunden ist. Annehmen von schwierigen Lebenswegen und die damit verbundene Gnade sehen wir bei Paulus. Nicht ich kann, ich muss leisten, ich muss machen, sondern er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Nicht noch mehr machen, reiß dich noch mehr am Riemen, tu noch mehr. Und dann sagt er, darum bin ich guten Mutes, darum habe ich wieder neue Freude, damit habe ich wieder neue Kraft. Und ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben muss. Ja, das ist dieses Akzeptanz, zu dieser Akzeptanz kommen. Stille sein heißt vergeben und abgeben von Ängsten und Sorgen. Wir haben Entsorgungsstellen heute und wir wissen, was wir wo entsorgen müssen. Und wir wissen, das kommt an die entsprechenden Fachstellen. Und für uns ist die entsprechende Fachstelle für Sorgen die Entsorgungsstelle schlechthin für unsere Seele ist Jesus Christus. Er ist die Entsorgungsstelle für Schuld zum Beispiel. Für Sorgen. All eure Sorgen werft auf ihn. Kommt zu mir, die ihr müde seid, die ihr schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe geben. Eure Seele wird zur Ruhe kommen, wird still werden, kann, darf still werden. Ich muss diese Sorgen nicht ständig selber bearbeiten können. Es gibt Sorgen, die können wir einfach nicht selber bearbeiten. Und schon gar nicht die Schuldenlast. Und ich denke vor allem das vertrauensvolle Loslassen im Kämpfen, im Recht haben wollen. Oftmals sind wir oder kommen wir in den Modus des Recht haben wollens. Wir sind Kämpfer. Wir wollen für unser Recht kämpfen. Auch in den Mitteln und mit allen Mitteln, auch in der Gemeinde, mit allen Mitteln, Strategien, ja sogar Gebetsstrategien gibt es, wie wir erhörlich beten können. Tja, ist das nicht wieder ein Machenwollen? Stärke und Macht mit Worten, Rhetorik, Überzeugungskunst, Machenwollen, Kämpfen, Recht haben wollen. Geht in Stellung, sagt 2. Chronik 20, ja, wir sollen das Möglichste tun. Aber dann verhaltet euch still. Seht der Herr, wie er für euch kämpft. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Wartet nur. Hey, geht in die Warteposition. Darum seid still in der Gegenwart des Herrn, wenn du den Eindruck, das ist in diesem Zusammenhang gemeint, wir erleben Unrecht. Der Psalmschreiber erlebt Unrecht. Es gibt Unrecht. Und manchmal ist es vermeintliches Unrecht. Nicht immer ist es wirklich unser Unrecht. Manchmal ist es nur vermeintliches Unrecht. Aber wir wollen doch Recht haben. Und dann gibt uns der Psalmschreiber die Antwort, dann sei still in der Gegenwart des Herrn, bis er eingreift. Vertrau doch ihm. Und wenn es dann in der Herrlichkeit ist, es wird Recht geschaffen werden. Dann wird Gottes Friede. Dann. Dieses Dann heißt dann. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Christus verbunden seid. Dann. Ach ja, da möchte ich auch gleich so hinlegen. Wenn ihr nur stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und Vertrauen würdet ihr stark sein, aber ihr wollt nicht. Das ist kein frommer Spruch. Das ist eine geistliche Gesetzmäßigkeit. Das ist Wahrheit. Das ist heute Morgen keine Information gewesen. Das ist eine geistliche Wahrheit. Keine Information. Bitte keine Information. Weil das habt ihr ja schon gewusst. Ihr habt es gewusst. Das ist eine geistliche Gesetzmäßigkeit. Wer in Gott ruht, der schöpft neue Kraft. Das haben wir gesehen. Freude, Liebe, Frieden. Und diese Dinge, die kommen eben nicht aus dieser Welt, sondern es kommt aus dem Harren, dem Warten auf den Aufwind des Heiligen Geistes. Und das hat eine kraftvolle Auswirkung, diese Stille. Wenn wir lernen, bei unserem Herrn still zu werden, geschieht tatsächlich Tiefgreifendes. Und mit tiefgreifend meine ich tatsächlich, das geht jetzt an die Wurzeln. Wir erkennen, wer Gott ist. Er ist groß. Er ist treu. Er ist souverän. Er ist heilig und gerecht. Unsere Probleme werden kleiner, wenn er größer wird. Wenn wir erkennen, das, was wir vorhin gehört haben, wenn das eine Wahrheit ist, Gott führt sein Volk durch das Rote Meer. Einige von uns, ich auch, waren schon einige Male am Roten Meer. Und wenn ich mir vorstelle, und das Meer teilt sich, und das Volk Israel kann hindurchziehen. Und dann, wenn wir sehen, wie Gott aussichtslose Kriege geführt hat mit 300 Mann bei Gideon, wenn wir sehen, wie Gott handelt, wie Gott Greise mit über 80, 90 Jahren, die eigentlich keine Kinder mehr kriegen können, zu einem großen Volk mit vielen Nachkommen machen. Und. Jetzt können wir all die großen Taten aufsehen. Und Gott wird groß. Und das ist Wahrheit. Das sind nicht erfundene Märchen. Das ist unser Gott. Und wir werden verwandelt. Glauben wir, dass Gott an uns dran ist? Ja, ich glaube, dass Gott an uns dran ist. Die Fähigkeit gibt, heilsame Wahrheit von Information zu unterscheiden. Das brauchen wir. Das haben wir nötig. Und dann aus dieser Stille, aus einer solchen Stille, dann wächst Frucht. Frucht, die sich zeigt in Handlungsimpulsen. Liebe, Geduld, Weisheit, Mitgefühl, Klarheit, Sanftmut, Demut. Und wir reagieren plötzlich aus geistgewirkten Handlungsimpulsen heraus. Vergebungsbereitschaft, Versöhnung, Treue und. Wir können jetzt hier aufzählen. Wir werden frei. Frei von der Tyrannei der Meinungen und Erwartungen. Wir wissen wieder, wer wir sind. Geliebte Kinder Gottes, frag Gott nicht nach unserer Agenda, nach unserem Alter, nach unserem Können, nach unserem Intellekt. Wie viel kannst du und machst du? Auch nicht nach unserer Geistlichkeit. Wie viel weißt du von der Bibel? Und wir werden frei von Schuldgefühlen, das ist das Entscheidende. Und können deshalb andere aus ihrer Schuld entlassen, weil wir verstanden haben, Gott hat uns aus unserer Schuld, die uns in die Hölle hineingedrückt hätte, für alle Ewigkeit, die hat er uns erlassen, indem er am Kreuz für uns gelitten hat und alle Schuld auf sich genommen hat, auf alle Rechte verzichtet hat. Das ist das Vorbild. Um das geht es. Und zudem möchte uns der Heilige Geist befähigen, und Verletzungen loszulassen und anderen zu vergeben. Amen.